Halleluja, schön, dass ihr da seid, wiedergekommen seid, dazugekommen seid heute Nachmittag, was auch immer der Fall sein mag. Und ich weiß nicht, wenn ihr möchtet, kommt doch ein bisschen näher zusammen, dann muss ich nämlich meine Runden hier nicht so groß drehen. Einfach die weit hinten sitzen, können gerne weiter nach vorne kommen, die weit an den Rändern außen sitzen, dürfen ein bisschen näher in die Mitte kommen. Nur wenn ihr das möchtet natürlich, ich möchte hier nicht die Möbel umrücken in eurem Wohnzimmer, aber ich mache das auch in meiner Gemeinde manchmal so, wenn ich dann den Eindruck habe, die Zentrifugalkräfte in der Gemeinde wirken ein wenig zu scharf, zu hart nach außen hingerichtet, dann sage ich das manchmal, teilweise auch mit solchen motivierenden Faktoren wie, dass ich daran erinnere, dass die Salbe weiter vorne eindeutig größer ist als weiter hinten. Natürlich, du magst sagen, ja, der Heilige Geist ist überall hier im Raum. Ja, Amen. Aber da weiter hinten kann er dich nicht so gut auf das ausrichten und lenken, was hier vorne läuft. Also ich habe die Feststellung gemacht, je weiter hinten du sitzt in einer Versammlung, desto größer sind die Ablenkungsfaktoren zwischen dir und dem, was vorne gesagt wird oder auch getan wird oder was der Heilige Geist durch den Pastor oder Prediger tut. Und eine Anekdote, die leider keine oder eine wahre Anekdote ist, das Schlimmste, was ich einmal erlebt habe an Ablenkung in einem Gottesdienst war, das war ein ganz normaler Sonntagmorgen-Gottesdienst in einer Gemeinde, wo wir mal Mitglied waren, meine Frau und ich. Und zwei, drei Reihen vor uns saß eine Frau in ihrer Reihe und hat in einem Modekatalog geblättert während dem Lobpreis. Ich dachte, weißt du, eigentlich sowas möchte ich gar nicht sehen. Sowas möchte ich gar nicht gesehen haben. Und deswegen wäre es besser gewesen, an jenem Morgen 5 Reihen weiter vorne zu sitzen, als dort, wo ich eben war, und feststellen zu müssen, da sitzt eine Frau, die blättert in einem Modekatalog. Während der Anbetung Gottes. Und das war nicht eine Kirchenferne oder so, sondern ein Mitglied jener Gemeinde, ein langjähriges Mitglied jener Gemeinde. Da kannst du Anstoß nehmen und siehst du, schon ist die Salbung und der Fluss des Geistes gestört. Deswegen sage ich und fühle mich ganz sicher dabei, dass die Salbung weiter vorne größer ist. Warum? Weil sie weniger gestört wird. Das ist der ganze Witz dabei. Ich sage nicht, dass hier vorne die Salbung größer ist, weil ich hier bin und da hinten ist der Heilige Geist nicht mehr. Es könnte aber sein, dass er nicht bis zu dir durchdringt, weil die Ablenkung zu groß ist. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass heute Nachmittag niemand in einen Modekatalog blättern wird. Sonst hättest du nämlich zu Hause bleiben und das dort tun können. Und du hast dich entschieden, hier zu sein und das Wort Gottes zu hören. Zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich dem Thema der Gemeinde und dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, in der wir leben. Und das ist tatsächlich so. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn es eine Hoffnung gibt für die verlorenen Menschen dieser Welt, dann ist es die Gemeinde. Beziehungsweise du magst sagen, aber wir kommen doch zu Christus. Wir kommen noch nicht zur Gemeinde. Aber die Gemeinde ist zuständig dafür, dass den Menschen Christus bekannt gemacht wird. Dass eine Einladung ausgesprochen wird, hin zu Christus zu kommen. Wir, die Gemeinde, sind die Botschafter an Christi Stadt, die zu den Menschen sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Das wird Gott nicht durch irgendwelche freifliegenden Evangelisten tun, sondern er tut es insbesondere durch die Gemeinde. Natürlich tut er es auch durch Evangelisten, aber wo gehen die Leute hin, die sich beim Evangelisten bekehrt haben? Ja, ich weiß, wer du bist. Bernd hat mir von dir erzählt. Aber zu dir kommen sie ja, um erstmalig das Wort zu hören. Aber du sagst ihnen dann, komm in die Gemeinde und hör meinen Pastor predigen am Sonntag. Halleluja. Nun, heute Nachmittag möchte ich über einen weiteren wichtigen Punkt sprechen. Wir haben heute Morgen eigentlich eine Grundlage gelegt und festgestellt, dass Jesus tatsächlich der Urheber der Gemeinde ist. Nicht etwa nur, in Anführungszeichen, Paulus, oder einer der anderen Apostel, oder das war eine rein menschliche Idee. In der Umsetzung des Evangeliums sind wir dann irgendwie auf die Idee gekommen, wir könnten Gemeinde gründen. Nein, sondern Gemeinde war von vornherein die Absicht und das Herzensanliegen Jesu Christi selbst. Und heute Nachmittag möchte ich zuerst darüber sprechen, was wir von der frühen Kirche lernen können. Es gibt so, ich weiß nicht, ob du das auch aufgefangen hast oder wie du damit vertraut bist, aber seit ich gläubig bin, das sind jetzt über 30 Jahre, bin ich immer wieder so einmal mit dieser romantischen Vorstellung oder mit diesem Mythos zusammengetroffen, dass die Leute gesagt haben, wir müssen zurück zur Urkirche. Wir müssen wieder dahin kommen, wo die ersten Christen waren. Wir wollen wieder Urgemeinde sein. Und die Vorstellung, die sie damit oft verbinden, ist eine unrealistische. Also wir können nicht das Rad der Zeit zurückdrehen. Wir können nicht mehr so oder wieder so zusammenleben, wie sie damals teilweise zusammengelebt haben. In Gütergemeinschaft und so weiter. Du möchtest sagen, ja, aber natürlich kann man das. Ja, ich kenne auch Leute, die das tun. Aber weißt du was, es entspricht nicht der Gesellschaft und der Lebensart, die wir übernommen haben und die sich über Jahrhunderte entwickelt hat auf unserem Kontinent. Und die Vorstellung, dass sich dann insbesondere Leute auch bekehren, wenn wir wieder so leben, wie die Urgemeinde, in äußeren Dingen, die trifft, glaube ich, häufig oder meistens nicht zu. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte heute Nachmittag darüber sprechen, was wir tatsächlich von der Urkirche lernen können. Was wir tatsächlich von der frühen Kirche übernehmen sollten. Denn da gibt es einige wichtige, gewichtige Dinge, die die Urgemeinde, die frühe Kirche, uns tatsächlich voraus hatte. Und die, glaube ich, ihren Erfolg bestimmte. Das ist es doch, was wir wollen. Siehst du, wir wollen nicht so herumlaufen, wie die Leute damals herumliefen. Wir wollen nicht dieselben Sandalen tragen wie sie oder dieselbe Kleidung wie sie oder dieselben Lebensformen haben. Aber wir wollen wissen, was waren eure Geheimnisse? Woran hing es, woran lag es, dass ihr die Welt gewonnen habt? Dass ihr die Welt auf den Kopf stellen konntet mit dem Evangelium? Was war euer Geheimnis? Und da möchte ich ein paar Dinge mit euch anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann geh doch mal zu Apostelgeschichte 1, Vers 14. Apostelgeschichte 1, Vers 14, das ist ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte. Und hier heißt es, diese alle, gemeint sind die Apostel, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die Rede ist hier von den Aposteln vor Pfingsten. Sie waren dort, sie waren gemeinsam dort und warteten im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Das waren dieselben Frauen, die Jesus schon während seinem irdischen Dienst begleitet hatten. Das war sicherlich eine Maria Magdalena, das war eine Susanna, das waren die Frauen, von denen es heißt, dass sie ihn mit ihrer Habe unterstützten. Und einfach so kleine Randbemerkung, kleiner Randgedanke, wenn du in deiner Bibel von Habe liest, dann ist das ein griechisches Wort, das nicht einfach nur von ein bisschen Habe und Gut spricht, sondern von substanziellem Reichtum. Also diese Frauen, du liest, dass die Frau war eines Verwalters des Herodes und kannst dir vorstellen, dass sie vermutlich zur besseren Gesellschaft der damaligen Zeit gehört hat und aus einer ziemlichen Fülle von Möglichkeiten schöpfte, um Jesus zu unterstützen. Und ihr Mann muss offensichtlich damit einverstanden gewesen sein, dass sie das tat. Wahrscheinlich war er auch ein heimlicher Nachfolger Jesu Christi. Also diese waren hier zusammen und wir lesen hier ein interessantes Wort, nämlich diese alle verharrten einmütig im Gebet. Du magst sagen, ja, warum hätte es denn nicht gereicht, zu sagen, sie verharrten im Gebet? Warum wird hier noch auf etwas hingewiesen, wie sie im Gebet verharrten? Wie sie Gemeinschaft pflegten? Wie sie zusammen beteten? Warum spielt das eine Rolle? Nun, das schauen wir uns an, weil ich glaube, dass dies der erste Schlüssel ist, die erste wichtige Sache, die wir von der Urgemeinde oder von der Urkirche lernen können, nämlich Einmütigkeit. Das Wort hier im Griechischen für einmütig ist das Adjektiv homothymadon. Homothymadon. Und homothymadon bedeutet so viel wie gleichfühlend, eines Sinnes seiend. Es ist zusammengesetzt, wie auch Ekklesia, ein zusammengesetztes Wort. Es gibt sehr viele zusammengesetzte Worte im Griechischen. Homo bedeutet so viel wie gleich. Das Wort kennen wir ja auch. Homo bedeutet gleich. Thymadon, das ist derselbe Wortstamm, wie du ihn auch hast, zum Beispiel in Makrothymia. Makrothymia ist das Wort für Langmut im Griechischen. Also Geduld, Ausharren unter schwierigen Umständen, mit schwierigen Leuten, Entschuldigung. Makrothymia, langsam sein zum Zorn. Thymadon oder Thymia bedeutet also, hat etwas zu tun mit dem Gemüt, dein Gemütszustand, dein Sinneszustand, welchen Sinnes du bist, welches Gemüt du hast. Und Homothymadon in dieser Zusammensetzung bedeutet nichts anderes als dieselbe Gesinnung haben wie ein anderer. Einen ähnlichen oder gleichen Gemütszustand haben wie ein anderer. Und das wird hier gesagt von den Aposteln und den Frauen, mit denen sie hier gemeinsam beteten. Homothymadon. Du magst sagen, ja und, was lerne ich jetzt daraus? Du lernst daraus Folgendes, wenn du dieses Wort studierst, wenn du ein Studium machst in der Apostelgeschichte, wo dieses Wort überall vorkommt, Homothymadon, dann wirst du eine Qualität finden in der frühen Kirche, die uns über weite Strecken verloren gegangen ist. Insbesondere, wenn du die Gemeinde als Ganzes betrachtest und nicht nur von einzelnen Ortsgemeinden sprichst. Homothymadon. Und interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass das Wort fast nur in der Apostelgeschichte vorkommt. Es kommt kaum an anderen Stellen vor, ich glaube nur ein einziges Mal außerhalb der Apostelgeschichte. Es war also ein bestimmender Faktor der Apostelgeschichte und damit auch der frühen Kirche. Halleluja. Und nun muss ich etwas einschieben. Der Herr hat mich an etwas erinnert, was er mir vorhin gesagt hat, dass ich es tun soll und ich will dem Herrn gehorsam sein. Und zwar habe ich eine Weissagung für dich, Bernd. Der Herr sagt zu dir, und das hat er mir vorhin deutlich gezeigt, dass die Tatsache, dass ihr hier in einem Kino zu Hause seid, Folgendes für dich bedeutet, unter anderem, vielleicht hat es noch andere Bedeutung, aber es bedeutet Folgendes, Bernd, und zwar, hier würde normalerweise ein Film gezeigt. Die Zeit, die ihr hier als Gemeinde verbracht habt, und insbesondere du auch als Pastor, das war, wie wenn der Herr euch einen Film zeigt von all dem, was er in der Zukunft noch tun will. Das heißt, diese Zeit ist eine Art Trainingszeit gewesen und sie wird irgendwann, und ich denke, es wird relativ bald sein, wird diese Zeit hier ablaufen. Denn es ist eine Vorbereitungszeit auf das, was kommen wird und was kommen soll. Und so wie du zwar aufmerksam einen Film betrachtest, um die Moral der Geschichte zu lernen, wirst du von hier weggehen können und wissen, der Herr hat mich, der Herr hat uns als Gemeinde vorbereitet, jetzt in dem richtigen Rennen zu laufen, das kommen wird. Und du wirst ausgerüstet sein und ausgestattet sein, weil du die Jahre, die ihr hier verbracht habt, nicht untätig verbracht hast, sondern aufmerksamer Zuschauer warst von dem, was der Herr dir gezeigt hat. Und was der Herr euch als Gemeinde gezeigt hat, was kommen wird und was kommen soll für euch als Gemeinde. Und zwar, der Film ist nicht die Realität, aber die Realität wird kommen. Das bedeutet nicht, dass das, was ihr bisher gemacht habt, nicht Realität war. Das ist nur ein Bild. Aber es wird etwas sehr viel Größeres kommen, wo es dir so vorkommen wird, wie wenn du bisher nur im Kino gesessen hast, sagt der Herr zu dir, in dem Namen Jesus. Halleluja. Glory! Halleluja! Preis dem Herrn! So, ich denke, jetzt können wir hier mit der Botschaft weitermachen. Wobei, das war eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Lasst uns also weitere Stellen anschauen, wo dieses Wort Homothymadon im griechischen Neuen Testament in der Apostelgeschichte vorkommt. Denn dann sehen wir mehr und mehr das ganze Bild von dem, was diese Eigenschaft bewirkte und wozu diese Eigenschaft die Leute damals befähigt. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie, gemeint sind jetzt die 120, alle einmütig beisammen. Wiederum Homothymadon. Und das ist in der Schlachter 2000-Übersetzung, kannst du das so lesen. Leider erscheint das Wort in anderen Grundtexten hier nicht. Aber in der Schlachter 2000 erscheint es. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie, die 120, alle einmütig beisammen. Homothymadon. Sie hatten also einen gleich gepolten Sinn. Sie wollten das Gleiche. Sie waren auf das Gleiche ausgerichtet. Nicht jeder hatte seine eigene Idee, sondern sie hatten alle dieselbe Idee. Und diese Idee, diese Vorstellung, dieses Vertrauen, diese Hoffnung, die sie hatten hier und in der sie Einmütigkeit bewiesen, war, dass etwas oder jemand vom Himmel kommen sollte, um sie zu befähigen, das Werk zu tun auf dieser Erde. Jesus hat es angekündigt, Jesus hat es verheißen. Bleibt in der Stadt, bleibt in Jerusalem, bis Kraft aus der Höhe auf euch gekommen ist. Und darin waren sie einmütig. Sie wussten, wir müssen warten, bis das geschehen ist. Wenn wir vorher anfangen, irgendetwas zu tun, dann haben wir nicht den Segen Jesu auf uns. Hier merkst du bereits, wie wichtig es ist, dass wir diese Einmütigkeit haben. Nicht nur die ersten Christen brauchten diese Einmütigkeit, sondern auch wir brauchen diese Einmütigkeit. Denn wir leben in einer Zeit viel mehr als damals, größtmöglicher Pluralität. Das heißt, jeder darf, jeder kann, jeder soll seine eigene Meinung und Vorstellung haben der Dinge. In der Gesellschaft ist das so. Wir werden so erzogen inzwischen. In der Schule lernst du das, die Medien bläuen es dir ein. Im Fernsehen, in der Musik, in der Kunst, überall wird dir das immer wieder gesagt. Es ist okay, dass du so bist, wie du bist, und du sollst möglichst individualistisch sein. Aber das ist nicht die Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Das ist nicht die Botschaft, die wir von ihm lernen. Und es ist nicht die Botschaft, die du haben solltest oder brauchen kannst, um Gemeinde zu bauen. Denn hier gibt es bestimmte Dinge, die sind möglich, und es gibt andere Dinge, die sind nicht möglich. Und es gibt bestimmte Wege, auf denen du Gemeinde bauen kannst, und es gibt Wege, auf denen du nicht Gemeinde bauen kannst. Und darüber muss Konsens bestehen. Darin müssen wir homothymadon sein. Es muss uns zum Beispiel klar sein, wie es damals den Jüngern klar war, ohne den Heiligen Geist geht's nicht. Deswegen müssen wir warten, in Anführungszeichen, bis der Heilige Geist uns antreibt, etwas zu tun. Ich hoffe, euch ist klar, dass wir nicht warten müssen auf den Heiligen Geist. Er wird nicht von neuem ausgegossen auf diese Erde. Alles vom Heiligen Geist, was ausgegossen werden kann, ist ausgegossen worden am Pfingsten. Der Heilige Geist hat sich nicht wieder vom Acker gemacht in den letzten 2000 Jahren. Amen. Er ist nie verschwunden von dieser Erde. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, des dreieinigen Gottes, und er ist hier, auf dieser Erde. Natürlich gab es Zeiten in der Kirchengeschichte, wo du vom Heiligen Geist sehr wenig bis nichts gesehen oder gehört oder gespürt hast, weil niemand ihn einlud, weil niemand ihm folgte, weil niemand das Bewusstsein hatte, ein echter Christ ist jemand, der vom Heiligen Geist von Neuem geboren wurde. Deswegen hatte der Heilige Geist zu Zeiten sehr wenig Einfluss über die Geschicke der Kirche. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht mehr da war. Natürlich wurde der Heilige Geist betrübt von manchen Teilen der Kirche, von manchen Menschen, auch von manchen Kirchenoberen etc. Ja, der Heilige Geist wurde betrübt, das heißt aber nicht, dass er sich wieder in den Himmel zurückgezogen hat. Er wäre jederzeit verfügbar gewesen, wenn man denn wieder sich ihm hingegeben hätte. Und so ist es auch heute. Aber was wir lernen müssen, ist, nichts zu tun und nicht zu handeln im Sinne von Gemeindebau oder Reich Gottes Arbeit, ehe wir den Impuls vom Heiligen Geist dazu haben. Und darin müssen wir homothymadon, gleichfühlend, gleichen Sinnes sein. So dass es eben nicht mehr passiert, dass die einen sagen, die Zeit ist längst reif und wir gehen jetzt raus und wir tun dies und jenes und wir machen da eine Konferenz und dort eine Konferenz und da eine Fernsehsendung, während die anderen zu Hause in der Gebetskammer sitzen und sagen, nein, es ist noch lange nicht Zeit. Und wir müssen erst noch dies und das verändern und da und dort brauchen wir Korrektur und müssen wir Buße tun. Aber wenn du so den Leib Christi anschaust, dann wirst du schnell feststellen, diese Art von Gleichsinn, von Gleichfühlend, die hast du praktisch nirgends. Man könnte sagen, bestimmend, ein bestimmender Faktor der heutigen Kirche ist, genau das Gegenteil von homothymadon, nämlich das totale Durcheinander, die totale Spaltung. Jeder denkt von seiner Position, sie sei die richtige und verfolgt diese Position und lässt nichts anderes gelten. Nun, natürlich, mir ist völlig klar, dass man das nicht von heute auf morgen irgendwie eliminieren kann. Mir geht es jetzt auch nicht um den globalen Leib Christi oder die Kirche als Ganzes im universalen Sinn, sondern wir sollten diese Eigenschaft insbesondere haben in unserem Teil der Gemeinde, in unseren Ortsgemeinden. Sollten wir Homothymadon haben, eines Sinnes sein, gleichfühlend sein, dieselben Gemütsbewegungen haben in Bezug auf bestimmte Dinge. Halleluja. Und weißt du, wenn der Mann, die Frau Gottes, die über dich gesetzt sind, gehört haben, dass der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat, dann sollte deine erste Reaktion nicht sein, das sehe ich aber anders, sondern eigentlich sollte da etwas anklingen in dir. Das Wort Homothymadon beschreibt eigentlich das Bild eines Symphonieorchesters. Ein Symphonieorchester oder überhaupt ein Orchester, das in irgendeiner Weise zusammenspielt, wo verschiedenste Instrumente zusammenspielen, ist eigentlich das perfekte Bild für das, was dieses Wort Homothymadon bedeutet. Nämlich, dass man zwar seine Individualität, seine Persönlichkeit bewahrt. Ich meine, weißt du, eine Geige bleibt eine Geige. Egal, ob sie neben einer Bratsche sitzt und spielt oder neben einer Posaune oder neben einer Pauke oder was auch immer. Sie bleibt eine Geige. Eine Oboe bleibt eine Oboe. Auch wenn sie neben irgendeinem Horn sitzt oder neben einem Kontrabass oder was auch immer. Sie bleibt eine Oboe. Eine Klarinette bleibt eine Klarinette. Die Kunst doch besteht darin, dass diese Instrumente, so verschieden sie sein mögen, in einer Art und Weise zusammenspielen, dass dabei ein Wohlklang entsteht. Und das war in der Tat ein Geheimnis der frühen Kirche. Das verstanden sie, an das hielten sie sich. Du könntest auch sagen, sie hatten Einheit untereinander. Um es auf den kleinsten Nenner zu bringen, könntest du sagen, sie waren sich einfach einig. Sie hatten auch nicht den Anspruch, ja, jeder hat irgendwie sein eigenes Ding und muss seinen eigenen Weg gehen und vielleicht, wenn der Herr will, werden wir uns irgendwann weiter vorne wieder mal finden. Nein, sondern das bedeutete damals natürlich auch, dass es Wortführer gab. Es gab Leute, die den Weg vorgaben und es gab Leute, die nachfolgten. Siehst du, die Leute wurden hier immer noch Jünger genannt. Wie sie auch heute noch genannt werden sollen. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist nicht einer, der selber macht und tut, sondern es ist einer, der lernt. Es ist einer, der nachfolgt. Das Wort für Jünger ist Mathetes. Und Mathetes bedeutet nichts anderes als ein Schüler oder Student. Und Pastor Bernd hat heute Morgen nach meiner Einheit noch einige sehr gute Dinge gesagt, an die ich erinnern kann und mit denen ich übereinstimme. Und weißt du, wenn du dich selber als Schüler oder als Studenten verstehst, dann ist dir auch klar, dass du hier bist, um etwas zu lernen und nicht der bist, der selber das Programm bestimmt. Ich meine, setz dich mal in eine Universität, in einen Hörsaal, dann bist du nämlich ein Mathetes im besten Sinn. Aber da streckst du auch nicht mitten in der Vorlesung die Hand auf und sagst, lieber Herr Professor, das weiß ich aber besser. Und eigentlich sollte ich hier hinter dem Rednerpult stehen und nicht Sie. Vielleicht wäre es für Sie an der Zeit abzudanken, lieber Herr Professor. Lassen Sie sich Ihre Rente auszahlen und ziehen Sie sich zurück. Dieser Student wäre wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Hörsaal gesessen an jenem Tag. Aber im Leib Christi haben wir so eine Unsitte entwickelt, dass wir denken, wir könnten uns solche Marotten leisten. Wir können es uns leisten, mit allen, die der Herr eingesetzt hat, irgendwie herumzustreiten, herumzudiskutieren und anderer Meinung zu sein als sie. Aber einen Nutzen haben wir nicht davon. Niemand hat einen Nutzen davon. Du hast keinen Nutzen davon, wenn du solches tust. Dein Leiter, dein Professor hat keinen Nutzen davon, wenn er sich damit herumschlagen muss. Und deine Gemeinde hat sowieso keinen Nutzen davon, weil hier eben nicht Homothymadon am Werk ist. Und Homothymadon ist aber das, was es braucht, damit Gemeinde so gebaut werden kann, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist es, was ihr auch wollt. Halleluja. Ich will das. Und ein ganz wichtiges Ziel, das wir mit all dem verfolgen, ist nicht einfach nur eine große Gemeinde zu haben, sondern diese Welt zu erreichen. Das muss völlig klar sein. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Und zwar nicht in erster Linie unser Ruhm oder unser Ansehen, sondern das Gelingen des Auftrags steht auf dem Spiel. Das ist der Punkt. Und deswegen sollten wir uns diese Dinge auch so zu Herzen nehmen. Es geht weiter. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie, alle Gläubigen sind hier jetzt gemeint, einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Halleluja. So wie die Gemeinde wuchs, wurden Menschen hinzugefügt. Und wir reden hier jetzt inzwischen von, könntest du sagen, blutigen Laien. Die ersten beiden Verse, die ich vorgelesen habe, betrafen die Apostel. Dann ist die Rede von den 120 Jüngern, also von einem erweiterten Kreis. Jetzt reden wir hier von den 3000, von den 5000, die dazukamen am Pfingsten und danach. Und was wird über sie gesagt? Täglich verharrten sie. Nicht nur die Apostel, nicht nur der engere Kreis der Jünger, sondern alle, die inzwischen gläubig geworden waren, verharrten einmütig, homothymadon, im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Mit anderen Worten, diese Leute, wer auch immer sich bekehrte, wurde mit hineingerissen, mit hineingenommen in diese Grundstimmung von homothymadon. Halleluja. So, die sind alle gleichmütig, eines Sinnes, gleichfühlend, da schließe ich mich doch an. Und weißt du, wenn wir diesen Hauptstrom vorgeben, dann ist es für Leute, die von außen neu dazukommen, ganz einfach, damit hineinzugehen. Ich denke manchmal, der Grund, warum viele Gläubige schon recht bald nach ihrer Bekehrung anfangen, bockig zu werden, ist der, dass so viel bockiges Potenzial bereits vorhanden ist in den Gemeinden. Weißt du, wenn eine Gemeinde geschlossen, ich rede nicht von hier im Speziellen, aber wenn eine Gemeinde geschlossen hinter ihrem Pastor stehen würde, da würde doch ein Neubekehrter nach einem halben Jahr gar nicht auf die Idee kommen, dass am Pastor eventuell irgendwas falsch sein könnte. Stimmt's? Oder dass an der Gemeindestruktur etwas falsch sein könnte. Oder dass die Gemeinde falsch oder in falscher Weise umgeht mit den Finanzen. Wenn da nicht irgendwelche Flüstermäuler, ja, bereits da wären, die hintenrum irgendwo agieren und solche Dinge in Umlauf gebracht haben. Dann weißt du, ich meine, eins muss uns klar sein, nämlich alles, was an Gerüchten umherläuft, umhergeht in einer Gemeinde, das trifft schnell auf aller Ohren. Und das macht auch eben vor Neubekehrten oder Leuten, die neu zur Gemeinde dazukommen, keinen Halt. Also denke ich, ja, die werden das schon nicht hören. Wir haben weiter hier unser subversives Grüppchen. Ich rede einfach mal so theoretisch. Ja, ich hoffe ja nicht, dass das bei euch in irgendeiner Weise so ist. Wir haben hier weiter unser subversives Grüppchen. Wir möchten am liebsten dem Pastor den Feuer unterm Hintern machen, damit er sich endlich in diese oder jene Richtung bewegt. Ja, das wird schon niemand mitkriegen. Aber weißt du, wie schnell die Leute das mitkriegen? Weißt du, wie schnell das solche Gerüchte die Runde machen? Weißt du, wie schnell solche Dinge auch bei denen ankommen, die überhaupt nicht mit dieser Art von Information umgehen können? Für jeden Neubekehrten sollte sein Gang in die Gemeinde eigentlich ein Eintreffen im Paradies sein. Und wenn überhaupt ein Gläubiger irgendwann von Problemen in einer Gemeinde was mitkriegt, dann nach vielen Jahren, wenn er so gereift ist, dass er damit umgehen kann, dass hier auch noch nicht der Himmel auf Erden ist. Aber wir müssen bereitstellen, dass diese Eigenschaft von Homothymadon nicht Seltenheitswert hat, sondern unser Leben in der Gemeinde im Reich Gottes bestimmt. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir haben es uns angewöhnt, und auch das hat wieder sehr viel mit unserer Kultur, Gesellschaft und Erziehung zu tun, dass eine eigene Meinung zu haben schon in sich eine Qualität bedeutet. Nun, da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Bitte versteht mich recht. Ich bin auch lieber mit Leuten zusammen, die grundsätzlich fähig sind, eine eigene Meinung zu haben, als immer nur mit Mitläufern zusammen zu sein, die nicht Mucks und nicht mehr machen. Selbst dann nicht, wenn Dinge offensichtlich falsch laufen. Das meine ich nicht. Aber man hat uns beigebracht, dass die Tatsache, dass jemand eine eigene Meinung hat, ihn schon deswegen grundsätzlich auszeichnet. Und das geht manchmal so weit, dass es eigentlich fast egal ist, welche eigene Meinung jemand hat. Hauptsache, er hat eine. Und du weißt ja, wie es ist. Mit der Bekehrung ist dein altes Leben nicht ausgelöscht. Es ist theoretisch ausgelöscht. Ja, alles ist vergangen. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Aber du kannst jederzeit diese Dinge wiederholen. Wenn du im Fleisch lebst, wenn du ins Fleisch zurückfährst, dann bist du sofort auch wieder in alten Verhaltensmuster. Und wenn du nicht entsprechend gelehrt wirst, dann wirst du nicht in den Geist und in einen Wandel des Geistes kommen, wo du konstant Abstand nimmst von solchen fleischlichen Verirrungen. Und so kann es also sehr wohl möglich sein, dass du diese Qualität oder diese falsche Qualität, das eine eigene Meinung haben ist an sich schon gut, mit in die Gemeinde hineinbringst und denkst, ja, jetzt habe ich aber mal meine eigene Gemeinde. Der Pastor kommt mir ja vor hier wie ein kleiner Diktator. Der sagt ja genau, wie es laufen muss. Der sagt mir ja jeden Schritt, den ich gehen muss. Der sagt mir, an welche Veranstaltungen ich kommen soll, an welches Begegnungswochenende, an welches Eheseminar und so weiter und so fort. Da will ich doch mal eine eigene Meinung haben. Dieser Gedanke könnte unter Umständen naheliegen. Also bei uns läuft das so. Und ich kann euch sagen, die Schweizer sind extrem individualistisch. Also da habt ihr wahrscheinlich als Deutsche, habt ihr uns da noch einiges voraus. Ja, ihr habt es vielleicht mehr im Blut, einmütig eine Sache zu verfolgen. Ich meine das jetzt... Das war jetzt keine politische oder historische Anspielung. Ja? Wohlverstanden, sondern das ist eine Qualität. Bitte behaltet das so. Das ist eine Qualität, wenn es nicht irregeleitet wird. Natürlich. Wir Schweizer sind... ja. Wie es diesen Witz gibt, zwei Juden, drei Meinungen. Das könntest du genauso, zwei Rabbiner, drei Lehrmeinungen, ja. Das könntest du auch auf die Schweizer 1:1 übertragen. Zwei Schweizer, mindestens drei Meinungen. Weil jeder Schweizer darauf trainiert ist, zu sagen, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, aber es könnte ja auch ganz anders sein. Aber Homothymadon ist das nicht. Nun, das bedeutet nicht, dass diese Leute damals in jedem Detail übereinstimmten. Bitte stell dir nicht eine Diktatur vor hier, sondern stell dir etwas vor, das aus der Seele, aus dem Geist dieser Leute hervorkam, das der Heilige Geist gebrauchen konnte. Siehst du, sie hatten nicht den Anspruch, sie stritten auch nicht um Leiterschaft. Du siehst die Leiterschaft von Petrus unangetastet. Eigentlich über weite Strecken auch in der Apostelgeschichte. Die Leiterschaft von Petrus und die Vorrangstellung von Petrus bleibt unangetastet. Da ist nicht auf einmal jemand, der sagt, eigentlich sollte ich hier der Leiter sein. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, der sich später bekehrte, nach der Auferstehung, nach Pfingsten, dass auf jeden Fall Jakobus, dieser Bruder des Herrn, dass er später der Pastor, der Hauptleiter der Gemeinde in Jerusalem wurde. Da sind sich die Bibelgelehrten, die Kirchengeschichtler relativ einig. Und nun hätte ja Jakobus zu Petrus sagen können, mit Fug und Recht, ja, Petrus, wer bist du denn? Ich bin mit diesem Mann Jesus, an den wir hier glauben, aufgewachsen. Ich weiß Dinge über ihn, von denen du keine Ahnung hast. Und zwar nicht negative Dinge, natürlich, denn die gab es nicht im Leben Jesu, sondern Dinge, die er gesagt hat, Arten, wie er war, Anekdoten, die man erzählen könnte, was Jesus vielleicht getan haben könnte als Kind, wie er war, etc. Solche Geschichten wie die, die aufgezeichnet ist, wie dass er in Jerusalem bei den Lehrern blieb, im Alter von 12. Ich denke, solche Geschichten hätte Jakobus noch einige zu erzählen gehabt. Und damit hätte er ja auftrumpfen können und sagen können, Petrus, ich glaube, deine Tage sind abgelaufen, du hast deinen Dienst getan, jetzt übernehme ich hier den Laden. Wir machen das hier jetzt zu einem Familienbetrieb, so wie es ursprünglich gedacht war. Hat er nicht getan. Er wusste, ohne es selber wahrscheinlich so formulieren zu können, das, was Paulus sagt in 2. Korinther 5, dass das stimmt, nämlich so kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und selbst wenn wir Christus Jesus so gekannt haben, kennen wir ihn jetzt auch nicht mehr so. Und das akzeptieren zu können, dass die Dinge so sind, wie sie in der Bibel stehen, das ist eine gute Grundvoraussetzung für Homothymadon. Wenn du nicht herumzanken oder streiten musst über solche Wahrheiten, wie eben 2. Korinther 5, Vers 20 dort in der Gegend, so kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Selbst wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Du könntest sagen, ja, Paulus, das sagst du ja nur wegen dir, weil du Jesus nicht im Fleisch gekannt hast. Aber für alle, die wir Jesus im Fleisch, also sprich im menschlichen Leib, gekannt haben, ist das ein Schlag ins Gesicht. Wer bist du, dass du auf solche Ideen kommst? Paulus kam auf solche Ideen, weil er wusste, dass das, was jetzt gilt, das, was jetzt bestimmt, eine neue Schöpfung ist in Christus Jesus. Und die haben wir alle gleich. Die hatte ein Jakobus, genauso wie ein Petrus sie hatte und genauso wie ein Paulus sie hatte. Es ist immer die gleiche neue Schöpfung in Christus Jesus. Und was du vorher warst und was du vorher wusstest und ob du Jesus sogar im Fleisch gekannt hast, spielt keine Rolle mehr. Es ist schier nicht zum Glauben, aber es ist so. Und angesichts solcher Dinge noch gleich fühlend und gleicher Gemütsbewegung zu sein, das ist eine wunderbare Qualität, die wir wieder brauchen. Zu wissen, wer bin ich, wo ist mein Platz, wo ist meine Position, habe ich jetzt etwas zu sagen oder sollte ich jetzt einfach nachfolgen? Lass uns eine weitere oder zwei weitere Stellen anschauen. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimmen zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Auch diese Stelle wirft sehr viel Licht darauf, wie die erste Gemeinde funktioniert hat und welche Dinge Homothymadon auslöste und möglich macht. Das ist nämlich hier direkt nach der ersten, man könnte sagen, Verfolgungssituation, wo zum ersten Mal wirklich geprüft wurde: Leute, seid ihr bereit, das Evangelium auch weiter zu predigen, wenn ihr dafür ins Gefängnis gehen müsst? Und die Apostel waren über Nacht oder wie ins Gefängnis gesetzt worden und man Leute oder versuchte ihnen klarzumachen: Leute, wenn ihr weiter das Evangelium predigt, dann kriegt ihr wirklich Probleme hier. Wir schlagen euch zwar nicht und ihr müsst nicht weiter im Gefängnis bleiben, aber wir untersagen euch, weiter im Namen dieses Herrn Jesus Christus zu predigen. Die einzige Antwort, die sie hatten, war, dass sie einmütig ihre Stimme zu Gott erhoben und sprachen: Herrscher, der du bist. Und dann kannst du dieses Gebet zu Ende lesen, worauf das hinauslief. Es läuft nämlich auf zivilen Ungehorsam hinaus, dass sie sagten: Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen und wir werden sehr wohl dieses Evangelium weiter predigen. Und Herr, bitte begleite es mit Zeichen und Wundern und Heilungen und Machttaten. Darauf läuft es hinaus. Und du könntest sagen, das hätte zu einer ersten großen Krise in der jungen Kirche führen können. Ich bin überzeugt, es gab nämlich auch damals schon Feiglinge in der Gemeinde. Es gab auch damals schon Anpasser und politisch Korrekte, die lieber den Konsens gesucht hätten mit dem damaligen Judentum. Und die gesagt hätten: Ja, okay, also wenn der Staat uns verbietet, weiter das Evangelium zu predigen, öffentlich und im Namen des Herrn Jesus Christus, dann sollten wir vielleicht von jetzt an ein bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht wäre es ganz gut, dass wir uns zurückziehen in unsere Häuser und einfach so Privatversammlungen haben. Oder gleich von vornherein, wir gehen in den Untergrund. Wir sind also gar nicht mehr sichtbar, niemand erfährt von uns. Nur wer es wirklich wissen möchte, wird uns finden und in der Lage sein, mit uns zusammen den Herrn zu preisen, sich zu bekehren, Gemeinde zu sein. Aber das wäre völlig der falsche Weg gewesen. Siehst du, und dass solche Stimmen entweder gar nicht erst auftauchten oder im Keim erstickt wurden, zeigt wieder, dass diese Eigenschaft von Homothymadon, dieses gleichen Sinnessein, eine bestimmende Kraft war damals. Es kam für gar niemanden in Frage, jetzt zurückzukrebsen. nicht mehr zu predigen, nicht mehr kühn zu sein, nicht mehr vorwärts zu gehen für den Herrn. Nein, sondern sie sagten gleichmütig, Herr, jetzt erst recht. Und du wirst es noch bestätigen, Herr, durch nachfolgende Zeichen und Wunder. Und wenn du das überträgst auf unsere heutige Situation, dann siehst du, dass auch dort wieder ein riesiges Sammelsurium an verschiedenen Möglichkeiten in Erwägung gezogen wird. Und Menschen haben alle möglichen Vorstellungen, wie man diese verlorene Welt da draußen erreichen kann oder erreichen sollte. Und manche wollen es tun im Sinne des ursprünglichen Evangeliums und andere sind so angepasst, dass sie alle möglichen Dinge in Betracht ziehen, wie man Ungläubige, wie man Unerrettete erreichen könnte, obwohl die Bibel das nicht erlaubt. Manche Leute würden so weit gehen und Ungläubige zu heiraten, in der Hoffnung oder Meinung, dass sie sie zum Herrn führen können. Manche, wie ich heute Morgen erwähnt habe, in manchen Gemeinden ist es inzwischen gang und gäbe, dass unbekehrte Leute in der Gemeinde mitarbeiten dürfen. Teilweise in solchen wichtigen Diensten wie dem Lobpreis. In der Meinung und Hoffnung, dass man damit die Leute näher zum Herrn bringt, sodass sie eine bessere Grundlage haben, sich zu entscheiden für den Herrn. Wie verkehrt kannst du sein? Wenn du es runterrechnest, dann ist das genau das, was wir hier lesen. Aber wenn wir Homothymadon haben, diese Eigenschaft, von der in der Apostelgeschichte immer wieder die Rede ist, dann werden wir gar nicht auf solche verrückten Ideen kommen, sondern wir werden das einzig Richtige und Wahre tun. Nämlich mit Kühnheit vorangehen und den Namen Jesus ins Spiel bringen, so oft wir nur können. Und das Evangelium predigen zur Zeit und zur Unzeit. Und wir werden nicht versuchen, politisch korrekt zu sein und zu sagen, ja, am Islam ist ja auch noch was Gutes dran. Oder man muss die anderen Religionen auch stehen lassen. Ja, man muss sie stehen lassen, aber das ist auch alles, was du damit tun solltest. Stehen lassen. Und nicht den Dialog der Religionen suchen. Weißt du, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist das auch ein ganz großes Thema. Und insbesondere Vertreter der Landeskirchen suchen regelmäßig den Dialog der Religionen. Dialog mit anderen Religionen. Und bei uns in Schaffhausen gab es eine große Stadtkirche von der evangelischen Landeskirche, eine große, schöne Stadtkirche. Und der Pfarrer dieser Kirche hat vor einigen Jahren eine Fotoausstellung über Buddhismus in seiner Kirche gemacht. Im Sinne des Dialogs der Religionen. Und ich dachte nur, Mensch, wie weit kannst du gehen? Was ist Buddhismus? Buddhismus ist nichts anderes als Götzendienst. Jetzt machst du eine Fotoausstellung über Götzendienst in deiner Kirche im Sinne des Dialogs der Religionen. Mit wem möchtest du kommunizieren? Wen lädst du damit ein? Glaubst du allen Ernstes, dass der Buddhist jetzt anfängt, über deinen Glauben nachzudenken, nur weil du seine Götzen abgebildet hast in deiner Kirche? Nein, der wird sich vielmehr die Hände reiben und denken, vielen Dank, dass du mir bei meiner Missionsarbeit geholfen hast, lieber Pfarrer. Aber in manchen Kreisen darfst du solches heute noch nicht einmal mehr sagen. Der Bruder ist doch von neuem geboren. Er ist doch mit in unserer Allianz. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und lass uns eine letzte Stelle noch lesen. Zu diesem Punkt, Apostelgeschichte 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Zeichen und Wunder geschahen durch die Hände der Apostel und das führte, könntest du sagen, zu noch mehr Einmütigkeit. Die Krafterweisungen Gottes, die Krafterweisungen des Heiligen Geistes führten nicht zur Spaltung. Ja, das sehen wir aber anders. Wir glauben nicht, dass der Heilige Geist sich heute noch in dieser Weise erweist. Deswegen, wir gründen jetzt die erste Kirche des Evangeliums ohne die Manifestationen des Heiligen Geistes. Ihr könnt weiter Zeichen und Wunder tun, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir glauben an die Schulmedizin. Nun, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube auch an die Schulmedizin, dass sie ein gutes Werk tut und hilfreich ist. Aber ich glaube auch an göttliche Heilung. Und sie waren einmütig in diesen Dingen. Siehst du, sie schämten sich nicht für die Kraft des Heiligen Geistes. Und natürlich, ich rede jetzt auf verschiedenen Ebenen, könnte man sagen, ich rede immer wieder einmal über die universale Kirche, über die Gemeinde ganz allgemein. Und ich rede natürlich auch über unsere Situation in der Ortsgemeinde. Was du in der universalen Gemeinde nicht ändern kannst im Moment. Wisst ihr, heute Nachmittag sitzen hier vielleicht 40 Mitglieder, 40 Leute, die zu einer Ortsgemeinde gehören. Und ich predige, was das Zeug hält, wie wenn 4000 Leute hier sitzen. Was ich damit sagen will, ist, das wird nicht den Leib Christi global ändern, was ich hier heute sage. Die sitzen nicht da draußen und spionieren hier rein, was wir hier zu melden haben. Es bewirkt etwas, das glaube ich, auch über die Grenzen dieser Gemeinde hinaus. Es wird etwas bewirken. Diese Botschaften werden auch im Internet gehört werden und so weiter und so fort. Aber ich kann nicht von heute auf morgen die Geschicke des Leibes Christi ändern. Aber was ich sicherstellen kann, als selbst Pastor einer Ortsgemeinde, ist, dass wir in unserer Gemeinde alle am gleichen Strick ziehen. Und nicht der eine in diese Richtung gehen will und der andere in jene Richtung und der eine findet so und der andere findet so und eigentlich laufen wir nicht unter dem gleichen Joch. Weißt du, und ich sage inzwischen wirklich den Leuten, wenn du so sehr grundverschiedene Anschauung hast über viele wichtige Dinge, dann bitte such dir eine Gemeinde, wo man dieser Anschauung ist. Pastor Jens Gaunfeld, ein guter Freund von mir, er sagt immer, er hat eine Predigt, die er ab und zu mal hält, mit dem Titel Go and Torment Another Pastor. Und das bedeutet so viel wie, geh und quäl einen anderen Pastor. Mit anderen Worten, wenn du wirklich hier nicht sein willst, aus was für Gründen auch immer, du bist grundsätzlich anderer Meinung und siehst die Dinge anders, dann geh doch dorthin, wo man die Dinge so sieht wie du. Nur ob das dann wirklich die Lösung des Problems sein wird, ist nochmal eine andere Frage. Deswegen der Titel Go and Torment Another Pastor. Geh und quäl einen anderen Pastor. Denn irgendwann wirst du auch dort wieder nicht mehr zufrieden sein. Du musst grundsätzlich diese Eigenschaft von Homothymadon als eine Tugend sehen und sie dir aneignen. Halleluja. Und das wird auch manchmal bedeuten, dass du zustimmst und mitläufst und mitgehst, obwohl du vielleicht anderer Meinung bist. Anders kann man dieses Ding nicht brechen, versteht ihr? Bei mir hieß es das ganz klar. Und ich war ein Individualist unter Individualisten, musst du verstehen. Ich meine, wenn du als Christ noch 5 oder 6 Jahre insgesamt an einer Kunsthochschule studiert hast, ich kann dir sagen, dann bist du so individualistisch geprägt, wie es nur geht. Und dann siehst du viele Dinge im Leib Christi insgesamt, die absolut verstaubt und altmodisch und überhaupt nicht zeitgemäß sind. Und ich rede jetzt rein von äußerlichen Dingen und von Werkzeugen, die man gebraucht und so weiter und so fort. Aber das hilft alles nichts. Wenn du im Reich Gottes etwas erreichen willst, dann wirst du lernen müssen, mit anderen Leuten einer Meinung zu sein. Halleluja. Es funktioniert sonst gar nichts. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren Lehrer an einer Bibelschule, die wir gemeinsam mit 4, 5 anderen Gemeinden haben. Wir haben regelmäßig mit anderen Pastoren zu tun und wir sind längst nicht in allem einer Meinung. Aber ich habe gelernt, meinen Mund zu halten. Ich muss nicht jedes Problemchen oder jede Differenz, wo ich etwas anders sehe, sofort vermerken, sofort melden. Aber das sehe ich anders. Aber da habe ich diese und jene Meinung. Aber da hat der Herr mir gesagt. Aber da habe ich im Wort gesehen. Wenn du so leben willst, dann läufst du dauernd auf Kollisionskurs. Und das ist sehr ungemütlich für alle beteiligten Parteien. Und vor allem hält es das auf, was ich glaube, dass wir es haben könnten und haben sollten, auch in der modernen Kirche, in der modernen Gemeinde, nämlich andauernden, substanziellen Erfolg im Gewinnen neuer Leute, die reinkommen und sehen, hey, diese Leute sind sich so einig, was ist hier los? Haben die eine Gehirnwäsche gehabt? Nein, die haben keine Gehirnwäsche gehabt. Die haben sich freiwillig eingeordnet. Die haben freiwillig ihre eigenen Ideen erstmal zur Seite gelegt und gesagt, der Pastor weiß, wie der Karren läuft. Der ist schon ein bisschen länger dabei als ich. Der verbringt seine ganze Zeit mit nichts anderem als Bibel lesen und beten. Der wird schon wissen. Halleluja. Und damit propagiere ich keinen Kadavergehorsam. Bitte versteht das recht. Wenn er während seinem nur die Bibel kennen und beten auf irgendwelche Schnapsideen kommt, dann bitte erkenne es. Ich weiß, das ist beim Bernd kein, wird das nicht der Fall sein. Aber manchen Leuten tut ja die andauernde Beschäftigung mit geistlichen Dingen gar nicht gut. Kommen auf irgendwelche verrückten Ideen mit der Zeit. Du solltest wach bleiben. Aber du solltest nicht andauernd schon den Hasen im Pfeffer riechen und nur darauf warten, dass dein Leiter sich in irgendeiner Sache irrt. Oder du etwas anders sehen könntest als er. Weißt du, die Zeit, wo du selber vielleicht, wenn du dazu berufen bist, ein Forum bekommst, wo du die Dinge so sagen kannst, wie du sie meinst, die Zeit kommt noch früh genug. Aber dann wirst du dir hoffentlich bewusst sein, dass damit eine gewaltig große Verantwortung verbunden ist, die du bitte nicht mit Füßen treten möchtest. Und dass jedes Wort, das du sagst vor einer Gruppe, zum Beispiel wie dieser hier, oder vor deiner Hauszelle, dass jedes Wort eine Wirkung haben wird. Deswegen bist du vielleicht dann gar nicht mehr so erpicht darauf, deine Meinung jetzt endlich mal zu sagen. Vielleicht hast du sie gar nicht mehr so, wie du sie einmal hattest, sondern weißt, es ist gut, wie es geschrieben steht. Und es ist gut, wie es der Pastor lehrt in meiner Gemeinde. Halleluja. Und ich habe keinerlei Ambitionen, ihm oder dem Wort Gottes zu widersprechen. Ich möchte einfach mitfließen in diesem Homo-Thymaton. Halleluja. Denn da kommt der Wachstum und da kommen neue Leute dazu. Und es fällt ihnen leicht, sich einzufügen in dieses Gebilde. Und damit kommen wir zu zwei weiteren wichtigen Punkten, von denen ich glaube, dass sie ein Schlüssel waren in der frühen Kirche und dass wir sie lernen sollten und dass wir sie lernen können von der frühen Kirche. Nämlich die Mittel der frühen Kirche, das, was sie hauptsächlich betonen. Ich habe heute Morgen kurz vom Kerngeschäft gesprochen, das die Gemeinde eigentlich hat. Und Pastor Bernd hat dem noch einige Dinge hinzugefügt und ich stimme dem absolut zu. Denn unser Kerngeschäft ist es, neue Menschen zu gewinnen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst genügen und uns einfach eine schöne Zeit machen mit guter Lehre und der Ausübung der Geistesgaben nur für uns. Nein, wir sollen hingehen und Menschen gewinnen. Und Menschen auch wieder aussenden, die dasselbe tun. Aber damit wir das können, müssen diese Grundlagen stimmen. Und so möchte ich kurz sprechen auch über die Mittel der frühen Kirche. Das erste Mittel, und das sind, versteht ihr, das sind nicht Dinge, die ich mir aus den Fingern sauge, sondern du kannst die Apostelgeschichte studieren und du wirst genau dieses Muster finden. Nämlich, dass sie in erster Linie immer wieder konstant und nicht davon abrückend betont haben die Wichtigkeit der Verkündigung. Ohne Verkündigung keine neuen Gläubigen. Ohne das Wort Gottes kein Wachstum der Gemeinde. Deswegen haben sie gar nie aufgehört, das Wort zu predigen. Lass uns einige Stellen anschauen, wo das sehr deutlich wird. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die Rede ist von der Pfingstpredigt von Petrus. Und denen, die sich daraufhin bekehrten. Was passierte da? Sie fanden Petrus so toll und sein Auftreten so überzeugend und sie erkannten, dass er ja bis dahin nur ein einfacher Fischer gewesen war, dass sie einfach seinem Appell zur Buße folgten und sich taufen ließen. Das war nicht das, was da geschah. Sondern was heißt es hier? Die nun sein Wort aufnahmen. Seine Botschaft aufnahmen, das, was er predigte, aufnahmen. Es gibt einen theologischen Fachbegriff fürs Neue Testament und für diese Zeit, nämlich der Begriff Kerygma. Ich schreibe das auch mal hier auf. Vielleicht hätte ich auch Homothymadon noch aufschreiben sollen, weil das ist, sind so die Begriffe, die wir uns merken können, merken sollen. Homothymadon. Kann man es lesen? Und Kerygma. Und das Kerygma ist die Verkündigung, die Predigt. Und das bedeutet der Inhalt, der in dieser Botschaft vermittelt wurde. Das Wort kommt vom griechischen Wort Kerygs. Und der Kerygs ist der Herold oder Bote, der eine Botschaft überbringt, oder mit einem anderen Wort gesagt, der Prediger. Und das Kerygma spielte in der frühen Kirche eine sehr, sehr wichtige Rolle. Paulus bringt es so auf den Punkt im Römerbrief, dass er sagt, sie haben nicht geglaubt oder können nicht glauben, weil sie nicht gehört haben. Sie werden nur dann glauben können, wenn sie zuvor gehört haben. Was müssen sie gehört haben? Das Kerygma, die Botschaft, das Wort. Dieses Prinzip zieht sich durch von der ersten Pfingstpredigt von Petrus über die ganze Apostelgeschichte bis hinein in die Zeit der frühen Kirche. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Nun, warum erwähne ich das? Das erwähne ich und betone ich so sehr, weil heute eine Tendenz in der Gemeinde zu sehen ist, und zwar in Ortsgemeinden, in lokalen Gemeinden und auch in der Gemeinde als Ganzes, das Wort möglichst klein zu halten, die Predigt möglichst kurz zu halten, in der Evangelisation den Leuten gar nicht mehr das Wort Gottes zu bringen, sondern irgendetwas anderes. Ich meine, du kannst jemandem ein gutes Buch schenken mit einem Lebensbericht von irgendjemandem, aber irgendwann musst du ihm das ganz klare, einfache Evangelium darlegen, oder er wird nicht glauben können. Und ein gutes Zeugnisbuch, ein guter Lebensbericht von jemandem, der irgendwo entlang des Weges Jesus gefunden hat, wird Schriftstellen enthalten und nicht nur eine persönliche Erfahrung wiedergeben. Also ich kann dir lange erzählen, was ich erlebt habe und wie ich mich bekehrt habe. Wenn ich dir keine Schriftstellen dazu geben kann, wirst du nicht dasselbe erleben können. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, was du zuvor gehört hast. Und wenn es nichts zu hören gibt, dann kann man nicht gläubig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Wir bewundern den Wachstum, den sprunghaften Wachstum der frühen Kirche. Denken, hey, 3000, 5000, das sind schon 8000. Und dann die noch dazu, die schon da waren, sind schon fast 10.000. Und vergessen, wodurch es kam. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, gibt es Wort zu hören, damit man gläubig werden kann. In der Evangelisation muss es Wort zu hören geben. In der Schweiz gibt es eine christliche Fernsehsendung, ich nenne keinen Namen. Aber diese halbstündige Fernsehsendung, die am Samstagnachmittag ausgestrahlt wird, so ähnlich wie ein Wort zum Sonntag, ja. Aber natürlich gut, schön ausgeschmückt, professionell gemacht, Lebensberichte, Geschichten aller möglichen Arten. Und du hörst kein einziges Wort Gottes in dieser ganzen Sendung eine halbe Stunde lang. Aber es ist christlich. Ich habe viele Male gedacht, Leute, ihr würdet lieber eine halbe Stunde Gottesdienst aus dem biblischen Glaubenszentrum übertragen. Das würde den Leuten mehr helfen als eure Geschichten davon, wie jemand, querschnittsgelähmt wurde und es dann doch geschafft hat, mit seinem Glauben an Gott da irgendwie durchzukommen. Gib mir eine Schriftstelle dafür. Du hast keine. Du hast nur Schriftstellen, die da besagen, natürlich musst du mit Gott durch so etwas durchkommen, aber das gibt keine Hoffnung. Wenn du dann gelähmt bleibst, du solltest geheilt werden, dann hast du ein Zeugnis zu erzählen im Fernsehen. Bitte geh erst ans Fernsehen, wenn du einen Erfolg zu vermelden hast, einen Sieg im Namen Jesu Christi, nicht vorher. Ein junger Mann, damals war er noch jung, heute ist er nicht mehr so jung, aus unserer Gemeinde wurde einmal für diese Fernsehsendung interviewt, also man hat einen Bericht über ihn gemacht, und zwar im Hinblick auf seine finanzielle Situation. Als er zu uns in die Gemeinde kam, hatte er ungefähr 20.000, 30.000 Franken Schulden. Das war damals noch ein bisschen mehr Geld als heute, aber es ist immer noch viel Geld. Vor allem, wenn du keinen Job hast oder gerade in einer Umschulung bist und so weiter und so fort. Und eigentlich der Schlüssel zu seinem Herauskommen aus den Schulden war, dass wir ihn gelehrt haben, Mann, du musst den Zehnten geben. Schulden hin oder her. Und eine Schuldenberatung und eine Budgetberatung haben wir auch mit ihm gemacht. Es gehört nicht nur der Zehnte dazu, sondern auch Weisheit im Umgang mit Finanzen in einem ganz, ganz praktischen Sinn. Das ist völlig klar. Wir reden hier nicht nur von übernatürlichen Dingen, die einfach über dich fallen oder die der Herr für dich tut, weil er so gut ist und du so gläubig. Und so wurde also dieser Bericht zusammengestellt und er betonte mindestens einmal in diesem Bericht, dass der Zehnte für ihn ein ganz wichtiger Faktor war in dieser Tilgung seiner Schulden. Und weißt du, was sie rausgeschnitten haben in dem effektiven Fernsehbericht dann, der ausgestrahlt wurde? Genau das. Das war nicht mehr drin. Du kannst doch nichts glauben, wenn kein Wort Gottes verkündigt wird. Deswegen müssen wir zurückkehren zu diesem Mittel der frühen Kirche, nämlich klarer Verkündigung des Wortes Gottes. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und seht ihr, ich bringe euch Schriftstelle um Schriftstelle. Mit anderen Worten, das ist nicht, was Pastor Manfred sagt. Das ist nicht, was Kenneth Hagin gesagt hat. Das ist nicht, was Kenneth Copeland gesagt hat, sondern das ist, was das Wort Gottes sagt. Uns ein klares Muster vorgibt für eine Verhaltensweise, für ein Mittel, zu dem sie immer wieder griffen, von dem sie gar nie abließen. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das ist im selben Rahmen wie vorher, wie die Schriftsteller angeschaut haben, wo sie dieses Gebet zum Herrn senden, nachdem sie im Gefängnis waren. Nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Halleluja. Mit anderen Worten, wir werden uns nicht verstecken, sondern das Wort Gottes mit noch mehr Kühnheit predigen, als wir es sowieso schon getan haben. Freimütigkeit hier ist ist ein Wort, das bedeutet, dass man etwas völlig unumwunden weitergibt, ohne um den Brei herumzureden, ganz klare Aussage macht. Das ist das Wort hier für Freimütigkeit. Dann Apostelgeschichte 6, Vers 2. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Warum wollten die Apostel Diakone eingesetzt haben? Warum merkten die Apostel, dass es richtig wäre, jetzt Aufgaben zu delegieren? Was war das Ausschlaggebende? Sie merkten, wenn wir all diese praktischen Aufgaben auch noch versehen wollen, in zufriedenstellender Weise, dann müssten wir dafür das Wort Gottes vernachlässigen. Aber sie wussten genau, das ist unser Schlüssel. Das ist unsere Hauptwaffe, unser Hauptwerkzeug. Damit gewinnen wir die Welt, damit machen wir die Gemeinde größer, damit laufen wir unseren Lauf. Mit dem Wort Gottes und mit Gebet, beziehungsweise mit Gebet und Wort Gottes. Das Gebet ist wichtiger noch, steht an erster Stelle. Aber zuerst erwähnen sie das Wort Gottes vernachlässigen. Wir aber wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also beide Ebenen sind wichtig. Heutige Pastoren, und ich rede nicht von uns hier, würden, wenn überhaupt, eher zu dem Schluss kommen, es ist nicht gut, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, Golf zu spielen. Es ist nicht gut, dass wir nicht mehr so viel freie Zeit haben, nicht mehr so oft in Urlaub fahren können. Deswegen müssen wir mehr Aufgaben delegieren. Wenn das deine Motivation ist, dann habe ich den Eindruck, dass du lieber mehr arbeiten solltest für deine Gemeinde. Nein, es gibt richtige und falsche Motivationen, um Dinge zu delegieren. Du solltest nie Dinge delegieren wollen, weil du zu faul bist, die Arbeit selber zu tun. Du solltest erst dann und nur deswegen Dinge delegieren, Aufgaben delegieren, weil du weißt, dass du etwas Wichtigeres zu tun hast im Sinne des Auftrags des Herrn. Wichtiger nicht, weil es dir wichtiger vorkommt, sondern wichtiger deswegen, weil es wichtiger ist. Was war wichtiger in den Augen der Apostel? Was war wichtiger? Die Tische richtig zu bedienen, darauf zu achten, dass alle Witwen gleichermaßen zu essen bekamen, nicht nur die hebräischen Witwen, sondern auch die der Hellenisten? Oder was war wichtiger? Beim Wort Gottes zu bleiben und beim Gebet? Das war in ihren Augen wichtig. Und seht ihr, das bedeutet nicht, dass es nicht richtig gewesen wäre, die Tische zu bedienen. Genau deswegen setzten sie ja die ersten 7 Diakone ein, weil sie wussten, das ist auch wichtig. Aber für uns gibt es eine höhere Priorität und diese höhere Priorität ist das Wort Gottes. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Was wuchs? Das Wort Gottes. Halleluja. Nicht ein Gemeindewachstumsprogramm oder eine Gemeindewachstumsstrategie von irgendeiner Art oder Form, sondern das Wort Gottes wuchs. Warum? Weil sie es immer wieder verkündigten, weil sie es immer wieder lehrten. Das Wort Gottes kann nur dann wachsen, wenn du ihm die entsprechende Aufmerksamkeit gibst. Weißt du, ich weiß, das sind Kunstpflanzen hier, ja. Deswegen kann man das nicht gut illustrieren. Aber nehmen wir mal an, das wäre eine richtige Pflanze hier. Wenn du dieser Pflanze, diesem Baum, nicht die gebührende Aufmerksamkeit gibst, dann wird das Ding verkümmern und wird nicht wachsen. Aber wenn du ihm entsprechende Aufmerksamkeit gibst, Wasser gibst, Dünger gibst, es ab und zu umtopfst, damit es wieder mehr Platz hat, um neue Wurzeln zu schlagen, dann wird das Ding wachsen. Licht natürlich, genau, das ist ein Hauptfaktor, ja. Dann wird das Ding wachsen. Das Wort Gottes kann nur dann wachsen und ausführen, wozu es gesandt ist, wenn wir ihm die entsprechende Aufmerksamkeit geben. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde als solche, sondern es gilt für uns als einzelne Gläubige. Wir sollten das Wort des Christus reichlich in uns wohnen haben. Halleluja. Dann werden wir Mitarbeiter der Gemeinde sein, in einem Sinn nicht nur, dass wir unseren Dienst versehen oder dass wir gehorsam sind, sondern dass wir selbst treibende Kraft sind, um das Werk des Reiches und der Gemeinde voranzutreiben. Weißt du, diese ersten Diakone, diese sieben, die entwickeln relativ schnell ein Eigenleben. Insbesondere zwei, nämlich Stephanos und Philippus, die entwickelten sehr schnell ein Eigenleben. Nebst dem, nämlich, dass sie die Tische bedienten, wurden sie auch noch Evangelisten und bewirkten große Zeichen und Wunder und wurden zu Märtyrern der Stephanos. Waren sie dazu beauftragt? Nein, sie waren erst einmal eigentlich nur beauftragt, die Tische zu bedienen oder diese Verwaltung richtig auszuführen. Aber sie waren auch inspiriert vom Heiligen Geist, unter dem Volk Wunder zu tun. Weißt du, du musst deinen Pastor nicht um Erlaubnis bitten, ob du am Montagmorgen in deiner Firma Leuten die Hände auflegen darfst, wenn sie krank sind. Oder deiner Nachbarin, deinem Nachbarn Gebet anbieten sollst, wenn du siehst, dass er auf dem Zahnfleisch läuft. Da musst du doch deinen Pastor nicht um Erlaubnis bitten. Dazu muss er dir nicht am Sonntag die Hände aufgelegt haben. Bruder, ich sende dich aus jetzt zu deinem Alltagsdienst ab morgen früh. Sei ein Evangelist bei deiner Arbeit. Sondern dazu inspiriert dich doch der Geist Gottes selbst. Du musst nicht ordiniert sein, um als Christ im Alltag das Richtige zu tun. Ordinierung ist für vollzeitliche Mitarbeiter im Leib Christi im Sinne des fünffältigen Dienstes da. Ah, weißt du, ich habe den Kurs echte Jüngerschaft noch nicht besucht, deswegen kann ich das nicht. Ich habe den Kurs Evangelisation im Alltag noch nicht besucht, deswegen hab noch ein wenig Geduld mit mir. Nein, weißt du, wenn der Heilige Geist in dir am Wühlen, am Wirken, am Arbeiten ist, du wirst nicht anders können, als ein Evangelist zu sein. Und das zweite wichtige Mittel der frühen Kirche, das sie regelmäßig anwendeten, das regelmäßig in Aktion kam, war der Heilige Geist, / Zeichen, Wunder und Machttaten. Die frühe Kirche und ihre Entwicklung, ihr Erfolg, ist nicht anders denkbar und erklärbar als durch regelmäßige Manifestationen des Heiligen Geistes in Form von Zeichen, Wundern und Machttaten. Und wenn du das wegnimmst, diesen dritten Faktor, dann wirst du keinen Erfolg haben als Gemeinde. Zumindest nicht im Sinne der Bibel. Ich weiß, es gibt viele große Gemeinden, die haben keinerlei Zeichen und Wunder und Machttaten und sind sogar dagegen. Aber das ist nur deswegen, die haben nur deswegen Erfolg, weil es so viele Menschen gibt, die hier sich auch selber beschnitten haben und diesen Konsens pflegen und das gar nicht wollen. Aber im biblischen Sinne haben sie keinen Erfolg, weil sie nicht das Vollmaß dessen erleben, was Reich Gottes eigentlich sein soll. Und das sage ich ohne mit dem Finger zu zeigen oder irgendetwas. Das sage ich nur zur Erklärung, falls du es wissen wolltest. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, wir sind hier im Haus von Cornelius, Petrus predigt einem heidnischen römischen Hauptmann, Cornelius. Ein Engel hatte ihn dazu beauftragt, hinzugehen und diesem Mann die Botschaft des Evangeliums zu bringen, die nur durch Menschen überbracht werden kann. Und bitte beachte, in welcher Form diese Verkündigung stattfand. Petrus hielt nicht eine langweilige Rede, einen langweiligen Vortrag im Haus von Cornelius. Petrus zeigte keine Diashow über das Leben Jesu und wie schön es am See von Galiläa ist und wie der große Fischfang ausgesehen hat, sondern seine Botschaft, seine Verkündigung war begleitet von Erweisungen des Heiligen Geistes. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Hier hast du die Kombination, das Wort und der Heilige Geist. Wo das Wort gepredigt wird, wo das Wort gehört wird, da will auch der Heilige Geist kommen. Da will auch der Heilige Geist fallen. Da will der Heilige Geist sich erweisen, sich manifestieren. Petrus musste gar nichts tun, er musste gar keine Gebetsreihe aufstellen, sondern während er noch predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Preist dem Herrn. Und das ist das Muster. Siehst du, wenn du dir diese Begebenheit anschaust, Apostelgeschichte 10, dann müsstest du eigentlich auf den Gedanken kommen, das, was Petrus hier tut, im Hause von Cornelius, du könntest sagen, erste evangelistische Aktion im Hause eines Heiden, das muss doch musterhaft sein, das muss doch beispielhaft sein, das muss doch etwas sein, was Gott von jetzt an in dieser Weise wiederholt haben möchte. Petrus wird doch hier nicht etwas tun, was die absolute Ausnahme ist. Nein, du siehst auch an seiner Verkündigung, sie ist beispielhaft. Was verkündigt Petrus dem Cornelius? Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er gibt eine Musterpredigt, zusammengefasst, eine konzentrierte Botschaft vom Dienst Jesu Christi und was ihn ausmachte, Jesus von Nazareth, von Gott gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft, der umherging und wohltat. Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das sollte auch unsere Botschaft sein. Dann Hebräer 2, Vers 4, wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das ist rückblickend. Hebräer 2, Vers 4 ist rückblickend auf den Dienst der Apostel zu jener Zeit. Mit anderen Worten, es war der ausgesprochene Wille Gottes, die Botschaft zu bezeugen, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes. Und aus Zeitgründen möchte ich hier die Botschaft abbrechen, aber ich möchte Folgendes tun. Wir haben drei Punkte angesprochen, nämlich als erstes die Einmütigkeit. Homotymadon. Wenn du merkst, heute Nachmittag, da hapert es bei mir. Da hat es bei mir gemangelt in der Vergangenheit. Ich möchte eigentlich genau diese Eigenschaft, Pastor Manfred, möchte ich ganz neu in meinem Leben haben, Homotymadon. Ich möchte fähig sein, mit dem Pastor, mit der Gemeinde, mit den Brüdern und Schwestern am gleichen Strang zu ziehen, ohne dauernd einen inneren oder äußeren Widerspruch zu haben. Weißt du, man kann auch dafür beten. Man kann dafür beten, dass dein innerer Widerspruch aufhört. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du merkst, eigentlich, ich bin oft beraubt worden in meinem Leben für die Gemeinde, meinem Dienst in der Gemeinde, weil ich diesen inneren Widerspruch hatte und ihm allzu oft auch Ausdruck gegeben habe, dann möchte ich für dich beten. Und der zweite Punkt, nämlich die Verkündigung des Wortes. Ich glaube, da müssen wir keinen Gebetsaufruf machen. Aber für diesen dritten Punkt, nämlich das Evangelium zu bezeugen, und die Kühnheit zu haben, Wunder zu wirken. Weißt du, es ist nicht, dass der Heilige Geist dich erst noch befähigen muss, Wunder zu tun. Sondern wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann hast du doch diese Kraft bereits in dir. Aber sie muss freigesetzt werden. Du musst sie freisetzen wollen. Du darfst nicht hinterm Berg halten. Ja, ich bin doch niemand, der Zeichen und Wunder tut. Doch, warum denn nicht? Auch dann möchte ich dir die Hände auflegen und für dich beten, dass du die Kühnheit hast, das in Zukunft zu tun. Wann immer der Heilige Geist dich führt und leitet, jemandem die Hände aufzulegen, weil du gehört hast gerade aus seinem eigenen Mund, dass er eine Gesundheitsnot hat, eine Krankheitsnot hat, dann nicht, okay. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht solltest du einfach zum Arzt gehen. Nein, du solltest ihm die Hände auflegen, weil der Heilige Geist in dir wohnt.